Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport, vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wissen, es ist Sommerpause, aber wir haben total Bock auf Podcasten und wir haben total Bock, euch mitzunehmen, was aktuell so auf dem Transfermarkt in Deutschland und in Europa los ist. Und deswegen können wir es nicht lassen zu podcasten. Ich glaube, euch zu Hause stört das nicht wirklich. Und ich glaube, meine zwei Mitstreiter auch nicht. Ich habe mir jetzt nämlich zwei absolute Transfer-Gurus eingeladen mittlerweile. Den einen kennt ihr, den anderen kennt ihr auch. Beide mit R, leicht zu verwechseln. Erstmal Grüße nach München. Grüß dich, Robert.
Stracki, servus, grüß dich.
Und Grüße nach Hamburg, denn da sitzt Rupert Fabig. Hi Rupert, grüß dich.
Hi Stracki, grüß dich.
Also wir sind heute zu dritt. Ich habe mir die Expertise von den beiden reingeholt extra, weil die herausragend gut vernetzt sind, auch vieles abwägen können, welche Gerüchte stimmen, welche Gerüchte stimmen nicht, wo ist Bewegung im Markt, und da wollen wir euch jetzt über die nächsten Wochen mitnehmen, immer mal wieder mit Schwerpunktthemen. Heute unser Schwerpunktthema, habt ihr sicher in der Überschrift schon gelesen, ist Alba Berlin. Die könnten im Umbruch sein. Über die wollen wir heute ausführlicher sprechen. Auch über die Würzburger wollen wir ein bisschen sprechen. Und ansonsten noch ein paar herausragende Transfers aus den letzten Wochen für euch näher beleuchten. Und natürlich auch ein paar Gerüchte, bevor wir dann am Schluss bei der Tissot Overtime gelandet sind. Erstmal, Robert, was war so bisher der Transfer, der dich am meisten verwundert hat bis hierhin?
Oh, verwundert. Verwundert ist schwer. Also den spannendsten Transfer, glaube ich, fand ich bisher den Trainertransfer von Pablo Laso zu den Bayern. Der war zwar wenig verwunderlich, denn man hat es schon sehr, sehr lange gemunkelt, aber das ist, glaube ich, schon ein Paradigmenwechsel, den man hier in München so ein bisschen vollzieht. Ganz andere Ausrichtung vielleicht auch, was das Spielerische angeht. Ansonsten finde ich es spannend, dass Würzburg sein Team schon wieder sehr früh zusammenbaut. Und ein Wechsel, der, glaube ich, viel Basketballromantik reinbringt. Wir werden später über ein entsprechendes Carsten Tadder, der zurück nach Bamberg geht.
Ja, bin ich bei dir. Also da fand ich auch allesamt super interessant. Rupert, du hast ja auch mit vielen Gerüchten zu tun. Was war bisher so das Abstruseste, was du gehört hast? Hast du da irgendwas, wo du sagst, so, wie kann man auf die Idee kommen?
Ah, es gab ein paar wilde Gerüchte in Bezug auf die Bonner natürlich, weil da wohl kaum ein Stein auf dem anderen bleibt, müssen sie natürlich andere Bausteine finden, die darauf aufbauen. Krämer zu Bonn fand ich schon relativ wild, was sich ja lange gehalten hat, wo seit Wochen und Monaten eigentlich klar ist und auch sehr deutlich kommuniziert wurde, dass Krämer in Richtung Italien oder Spanien wollte. Wenngleich ich den Transfer durchaus gern gesehen hätte. Was gab es denn noch für abstruse Gerüchte? Boah. Schwierig, schwierig. Vielleicht fällt mir da später was ein. Also abstrus wird es immer dann, wenn wir anfangen, dann Autos zu sichten mit einem gewissen Kennzeichen, die vor Geschäftsstellen stehen, oder Spieler, die anderen Vereinen bei Social Media folgen oder nicht mehr folgen. Dann wird es immer ganz witzig, wenn man so ein bisschen beginnt, Kaffeesatz zu lesen.
Ja, das finde ich auch. Da ist dann so ein unbedingter Need, irgendwie was zu wissen. Und dann ist zum
Beispiel auch nachvollziehbarerweise, aber das ist schon mal mitunter weit hergeholt.
Das stimmt. Vom Rostocker Auto in Kreisheim, wo man dann vermutet hat, dass da irgendwer kommt oder sowas. Ich glaube nicht, dass irgendein Spieler mit seinem Geschäftswagen, ist ja dann der Geschäftswagen, zu einem anderen Club hinfährt, um dann dort den Vertrag zu unterschreiben. Also da muss man dann auch immer ein bisschen die realistische Brille wieder aufsetzen. Also, ihr seht schon, es ist viel los auf dem Markt. Wir wollen euch natürlich mitnehmen. Wir wollen euch erklären, wer wohin geht, warum er wohin geht, wer wo im Gespräch ist. Und damit wollen wir jetzt einsteigen mit unserem Schwerpunktthema. Alba im Umbruch. Das ist die große Frage, die im Raum steht. Alba Berlin, keine besonders gute Saison gespielt. In der ersten Runde in den Playoffs am späteren Meister Ratio vom Ulm ausgeschieden, gescheitert. Mit einer Mannschaft, die letzten drei Jahre fast so wie sie war, Meister geworden ist, dreimal in Folge. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, wer bleibt, wer geht? Bleibt das System dasselbe? Ist da grundsätzlich mal die Frage nach dem System überhaupt zu stellen? Robert, wie siehst du das? Ich glaube, dass sich Alba nicht wirklich im System verändern wird.
Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem, weil ja Israel González noch unter Vertrag steht und auch höchstwahrscheinlich, beziehungsweise sehr, sehr sicher in der kommenden Saison auch Cheftrainer sein wird in Berlin. Aber wir haben irgendwie schon so einen gewissen Zyklus, der zu Ende geht. Viele Verträge laufen aus in Berlin. Viele Spieler haben sich natürlich auch ins Schaufenster gestellt, andere Euroleague-Teams, Jalen Smith allen voran. Dann haben wir die Personalie Luke Sigma, dessen Vertrag jetzt auch ausläuft in Berlin. Der Franchise-Spieler schlechthin für Alba. Die beiden Israelis, Tamir Blatt, Yovel Sussman, auch heiß gehandelt auf dem internationalen Markt. Also ich glaube, wir werden in Berlin schon mehr Umbruch sehen, als es im vergangenen Sommer der Fall war. Klar, das war nicht so schwer, weil da hat Alba natürlich famos geschafft, das Team zusammenzuhalten. Aber jetzt glaube ich, dass wir hier schon einige Veränderungen im Kader sehen werden.
Lass uns darauf explizit einsteigen. Es ist ja bisher noch nichts vermeldet. Ich fand es ganz lustig, neulich hatte ein italienischer Journalist vom Interesse mehrerer ausländischer Vereine an Jalen Smith gepostet bei Twitter und dann hat Hima Ojeda himself drunter gepostet. Eigentlich ist er bei uns noch unter Vertrag. Also Smith eigentlich noch in Berlin unter Vertrag, aber Rupert höchstwahrscheinlich oder möglicherweise in der nächsten Saison nicht im Alba-Trikot unterwegs. Da haben nämlich richtig viele andere Clubs auch großes Interesse daran.
Ja, auch richtige Hochkaräter, die das Ganze auch bezahlen könnten. Namentlich Fenerbahce Istanbul, Partizan Belgrad, Panathinaikos Athen mit Stand jetzt Fenerbahce in der Pole Position. Allerdings noch alles offen. ZSKA Moskau sei wohl auch dabei, aber müssen wir erstmal schauen, wie da die ganze Situation abläuft, ob das, wie das da kommende Saison weiterläuft. Also der Favorit momentan ist Fenerbahce und dann Panathinaikos und Partizan, die ja gefühlt um jeden Spieler gerade mitbieten.
Ja, da wäre es dann quasi ein Buyout, den Alba Berlin beziehen würde, also eine Ablösesumme, wie man das aus dem Fußball auch kennt, und dann wäre Jalen Smith da frei zu spielen, wo auch immer er möchte.
Genau, das ist auch was, was schon seit ein paar Monaten eigentlich relativ klar ist und auch immer als Option auf dem Tisch lag. Das ist jetzt nicht verwunderlich, da wussten alle Seiten stets Bescheid, dass die Möglichkeit sehr wahrscheinlich ist, dass Jalen Smith diesen Sommer schon wechseln wird.
Robert, dann lass uns über den doppelten Israeli sprechen. Tamir Blatt, Yovel Sussman. Tamir Blatt gegen Ende der Saison ein bisschen abgebaut, davor aber sehr wichtiger Teil bei Alba. Bei Sussman war nie so die Mega-Entwicklung da. Das war ein guter, ein ordentlicher Spieler, aber man hatte nicht die Entwicklung, wie man das bei Spielern zuvor schon bei Alba gesehen hat. Und beide sind natürlich sehr wertvoll für den israelischen Markt durch eben ihren israelischen Pass. Und in Israel, das ist auch bekannt, ist sehr viel Geld unterwegs. Die beiden biegen wahrscheinlich in Richtung Heimat ab, oder?
Ja, wie man hört, gibt's da auf jeden Fall sehr, sehr enge Kontakte. Also ich habe vor der Sendung nochmal telefoniert in Richtung Israel und da bekamen wir nochmal bestätigt. Also Tamir Blatt ist offenbar sehr, sehr nah an einer Einigung mit Maccabi Tel Aviv und Yovel Sussman hat ein Angebot zumindest vorliegen vom zweiten finanzstarken israelischen Verein, nämlich von Hapoel Jerusalem. Dort, glaube ich, ist aber die Richtung noch nicht so klar, wie sie bei Tamir Blatt ist. Bei Sussman werden noch verschiedene Optionen eben abgewogen. Er hat ja offiziell noch Vertrag in Berlin genau. Bis 2024. Das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Das heißt, es besteht auch durchaus die Möglichkeit, dass er in Berlin bleibt. Aber Kontakte gibt's auch bei ihm in Richtung Heimat.
Ja. Dann hätten wir noch einen auslaufenden Vertrag. Wir haben ihn vorhin schon als den Franchise-Player betitelt. Luke Sigma. Mittlerweile, ich glaube, er wird in diesem Jahr 34 oder ist es schon geworden, tendiert also eher Richtung Ende der Karriere, hat schon öfter mal während seiner Karriere, so hört man zumindest, auf höher dotierte Verträge verzichtet, um bei Alba bleiben zu können, um diese Franchise dort weiterhin prägen zu können. Jetzt aber besteht die Möglichkeit, dass sein auslaufender Vertrag dann der letzte war bei Alba. Was hörst du da, Robert?
Bei Sigma habe ich gehört, dass es ein relativ gutes Angebot aus Japan gibt, was wohl in etwa der doppelten Höhe dessen entsprechen würde, was Sigma in Berlin kommendes Jahr verdienen würde, wenn es da weitergeht. Ich glaube nicht, dass es Sigma primär ums Geld geht. Klar, das Doppelte ist schon eine Ansage, aber es kann vielleicht tatsächlich so sein, wie du gesagt hast, dass so ein Zyklus zum Ende gekommen ist und den Zyklus, den er wirklich von Anfang bis Ende hat, begleitet hat, obwohl er noch relativ effektiv war, immer noch, also nach wie vor einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Spieler Alba war es, aber es gibt da ein großes Interesse, vor allem von einem japanischen Team. Wer das bisschen genauer verfolgt hat, wird auch relativ schnell eins und eins zusammenzählen können, welches japanische Team das ist, das nicht Meister geworden ist, aber Erfahrung im Kader braucht.
Dazu vielleicht dann ja in den nächsten Tagen mehr. Chris Koumachis Vertrag läuft auch aus. Auch da ist nicht ganz sicher, ob der bei Alba bleibt, ob der nicht vielleicht doch dann auch ins Ausland wechselt. Da also auch die große Frage. Und dann haben wir noch zwei deutsche Spieler, bei denen ebenfalls nicht sicher ist, ob sie in Berlin bleiben, weil eben auch ihre Verträge auslaufen. Zum einen Maodolo, zum anderen Luis Olindi. Robert, was hört man da? Olindi soll mit Olympiakos in Verbindung gebracht werden, hat sich wohl auch bei vier oder fünf NBA-Teams vorgestellt. Gibt es da irgendwelche Wasserstandsmeldungen aktuell?
Ich glaube, so konkret ist es noch nicht, aber Luis Olindi ist natürlich ein Spieler, der von seinem ganzen Paket, das er mitbringt, eben aus Distanzwurf, aus Athletik, aus Spannweite, sehr, sehr interessant ist für diverse Teams in der Euroleague, unter anderem vielleicht eben auch Olympiakos Piräus. Ich glaube, dass hier noch keine Entscheidung gefallen ist. Ich würde es auch nicht wundern, wenn er in Berlin bleibt. Alba hat auch die Perspektive, in der kommenden Saison in der Euroleague zu spielen, wie man hört. Von daher bin ich gespannt, wohin es Luis Olindi verschlagen wird. Ich glaube, dass hier genauso wie bei Maodolo noch keine Entscheidung gefallen ist. Wir sind ja auch noch relativ früh im Sommer.
Ja, Maodolo wäre interessant. Ich glaube, innerhalb Deutschlands kann ich mir einen Wechsel nicht wirklich vorstellen. Also zu den Bayern zurückgehen wird er nicht, da war er schon. Ansonsten ist für seine Kategorie von Spieler kein Verein in Deutschland vorhanden. Also wird es, wenn dann, einen Wechsel ins Ausland geben, wenn er nicht doch bei Berlin verlängert, oder Robert?
Ja, kann ich zu praktisch allen drei Spielern, die du eben genannt hast, noch was ergänzen. Zu Loh auch ein Wechsel national schließe ich aus. Die Möglichkeiten sind, entweder bleibt er in Berlin oder er wechselt ins europäische Ausland. Der letzte Stand ist, dass er zu einem Wechsel innerhalb Europas tendiert. Aber da ist eine Entscheidung definitiv noch nicht gefallen. Und ich glaube, er ist jetzt froh, dass er erstmal eine längere Pause hatte, um fit zu werden. Bei Olindi schließe ich mich auch Robert an, dass es mich gar nicht wundern würde, wenn er in Berlin bleibt. Eine Ergänzung dazu habe ich, da ab und an mal die Bayern genannt wurden in Bezug auf Olindi. Was ich einmal gehört habe, ich habe es einmal gehört, ist, dass Luis Olindi sich so sehr mit Alba definiert und identifiziert, dass er es aus persönlicher Sicht schwer übers Herz bringen würde, für die Bayern zu spielen. Und zu Chris Komacchi würde ich noch ergänzen, das ist etwas, da kann ich gleich wieder zu Robert überleiten, weil ich was gehört habe und Robert hat auch was dazu gehört, nämlich dass Alba angeblich ein Interesse an Tonje Jekiri von Fenerbahce hatte. Und da hat Robert schon wieder eine aktuellere Information zu, die ich ihm jetzt hiermit auf dem roten Teppich serviere.
Ja, Tony Ezekiri, ein Routinier im europäischen Basketball, glaube ich, ist für Alba Berlin sicherlich ein interessanter Spieler, aber was wir gehört haben, ist eher, dass es finanziell gegebenenfalls schwierig wäre, für Alba Berlin diesen Spieler zu finanzieren. Daher ist das aktuell eher nicht heiß, eher ein kaltes Thema. Aber wir werden sehen, also da auch der Vertrag von Ben Lammers ausläuft, ist nicht auszuschließen, dass Alba auf der großen Position sich neu aufstellen wird.
Ja, genau. Also Jekiri, nur das zur Ergänzung, ist ein Big Man, der dann die Rolle von Chris Koumachi respektive Ben Lammers einnehmen könnte. Da muss man dann schauen, was mit den beiden Verträgen passiert. Es gab auch schon zwei Zugänge, beziehungsweise eine Vertragsverlängerung und eine Rückholaktion von den Albatrossen. Also einmal Jonas Matyzek, der verlängert hat bis 2026 sogar, also 3 Jahresvertrag unterschrieben hat, der ja auch schon unter der Saison beziehungsweise gegen Ende der Saison mit verschiedenen Bundesligisten in Verbindung gebracht wurde, mit Ludwigsburg, mit Göttingen, Hat man das ein oder andere Mal gehört, dass da ein Interesse bestehen könnte. Das ist nicht so, beziehungsweise das Interesse hat sich jetzt erledigt, denn bis 2026 ist er gebunden jetzt an Alba Berlin. Für mich auch ein Spieler, der woanders nicht reinpasst, wäre vielleicht zu viel, aber ich glaube, der perfekt ins Alba-System reinpasst und ich glaube, nirgendwo der gute Spieler wäre, der bei Alba ist, oder Rupert?
Ich glaube, da hat er seine Rolle genau gefunden. Da weiß man, was man an ihm hat. Er weiß, was er an dem ganzen Verein hat, am ganzen Umfeld hat. Es wäre sicherlich interessant, ihn mal in einer etwas größeren Rolle oder in einer anderen Rolle zu sehen. Aber ich glaube, der hat sich da für das entschieden, das meine ich gar nicht negativ, sondern für den Komfort, für ihn sinnvollste Entscheidung. Ich glaube, das ist das rundeste Paket, was Alba schnüren konnte.
Ja, also Matissek bis 2026 und Sigar Samar, der zurückkommt, an die Hamburg Towers ausgeliehen war. Und wir haben hier eine Kategorie bei uns im Podcast, wenn wir jetzt hier über die Transfer-News gehen, dass wir immer einen Player to Watch haben. Und das hier ist unser Players Watch zu Sigar Samar, den wir jetzt ein bisschen näher beleuchten wollen. Der hat bei dir vor der Haustür gespielt, Rupert. Du hast ihn sehr häufig gesehen. Ich glaube, du warst bei fast jedem Heimspiel der Towers. Weißt du so ganz genau, was das für ein Typ ist? Erzähl's uns mal. Erstmal on-court vielleicht.
On-court. Also ich war ein großer Sigar Samar-Fan auf jeden Fall hier in Hamburg. Er wurde so ein bisschen ambivalent gesehen. Er ist nämlich ein junger Point Guard. Und was haben junge Point Guards an sich noch zu dem extrem kreativ wie er? Sie leisten sich Fehler. Also es gab Spiele, bei denen, was man ja gar nicht macht, normalerweise mit dem Negativen anzufangen, er war relativ Turnover-anfällig, weil er einen hohen Grad an Kreativität hatte und was ich sehr wichtig und gut fand, die Towers ihm auch das gestattet haben, diese Freiheiten und die kreative Spielweise. Und damit bin ich eigentlich schon direkt beim Positiven. Er hat was man gar nicht antrainieren kann. Instinktiv hat er dieses Künstlerische. Er ist ein Luka Doncic für ganz arme Leute, weil er ähnliche Moves hat, weil er das Pick-and-Roll ähnlich laufen kann, attackieren kann daraus. Nicht der beste Werfer, ist ein Pass-First-Guy auf jeden Fall. Und ich fand ihn sehr gut. Ich war ein großer Fan. Er hat den Towers wenige Spiele verloren. Und ich fand, er hat ihn die paar Spiele, die sie gewonnen haben, hat er in der Regel ihn mitgewonnen und war sehr wichtig. Man hat immer gemerkt, wenn er auf dem Parkett war, gab es eine viel klarere, sinnvollere Struktur im Spiel. Das wirkte alles geordneter, das wirkte alles sinnvoller, auch überraschender, wegen seines kreativen Moments. Und es war auch merklich erfolgreicher. Also in der Crunch-Time beispielsweise stand er auch auf dem Feld, hat sich auch die großen Würfe rausgenommen, also völlig furchtfrei agiert von Anfang an. Ich bin ein großer Sigar Samar-Fan und glaube auch, dass er bei Berlin vielleicht mit ein paar Anlaufschwierigkeiten dann spätestens im zweiten Jahr gut funktionieren wird.
Ja, da können wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber was ist der denn für ein Typ off the court? Wie hast du ihn erlebt in Interviews? Wie hast du in deinen Beobachtungen ihn gesehen?
Und er hat auf jeden Fall was im Kopf. Das ist jetzt kein völlig stumpfer, hohler Profi, der nur Phrasen drischt, sondern der ist ein cleverer Kerl. Das merkt man auf jeden Fall. Auch ein durchdachter einer, der jetzt nicht nur vor der Glotze hängt oder am Handy ist. Zum Beispiel ist er ein Schachspieler, spielt sehr gern Schach und ist ein Wettkämpfer. Also er mag jede Art von Spielen die ganze Zeit. Da ist er auch sehr kompetitiv, möchte die gewinnen. Ist ein cleverer Kerl. Er hat auch zeitlang, jetzt in seiner Zeit aus Spanien, hat er in der slowenischen Uni nebenher noch was studiert. Ich habe seinen Studiengang vergessen, aber das spricht ja auch dafür, dass er auch das Bedürfnis hat, sich anderweitig noch auszuleben und auszudrücken. Und ein eher zurückhaltender, ruhiger Typ, also jetzt kein Lautsprecher, kein Party-Typ, sondern netter, kluger, ruhiger Kerl. Also ich mochte ihn on the court wie off the court und das ist für Berlin auf jeden Fall ein Gewinn. An dem werden sie Freude haben. Der macht einfach Spaß, der Typ.
Genau, das war jetzt meine nächste Frage an Robert. Ist natürlich viel Kaffeesatzleserei, aber was könnte er den Berlinern geben? Was haben sie von ihm?
Ja, Rupert hat es ja schon angedeutet, eine unheimliche Kreativität, die meiner Ansicht nach sehr, sehr gut in dieses freie Spiel von Alba Berlin passt. Und wir dürfen nicht vergessen, der Kerl ist erst 22 Jahre alt, bringt mit 1,97 Meter für einen Point Guard absolutes Gardemaß mit. Klar, der Trend aktuell in der BBL geht ja eher hin zu diesen kleinen Point Guards, Aber mit dieser Größe hat er natürlich auch da Matchup-Vorteile. Also er hat den Court im Blick, er kann über seine Gegenspieler hinwegpassen. Und diese Fähigkeit, die hat er gezeigt, sowohl in der Bundesliga als auch im Eurocup. Wenn man auf seine Zahlen blickt, er hat im Eurocup in 25 Minuten 6 Assists aufgelegt. Das ist wirklich, wirklich gut. Wenn er es jetzt noch schafft, seine Turnover ein bisschen zu reduzieren, also in beiden Wettbewerben jeweils über 3 im Schnitt, ist vielleicht noch ein bisschen zu viel, aber Rupi hat es gesagt, junger Spieler, fehleranfälliger Spieler, klar, aber ich glaube, dass er sehr, sehr gut in dieses System von Alba Berlin passen wird, weil er einfach Dinge mitbringt, die man nicht lernen kann, und so ein Spielertyp wie Siga Samar hat Alba Berlin aktuell, finde ich, auch nicht im Kader. Also daher glaube ich, eine sehr, sehr spannende Ergänzung für die kommende Saison.
Kleinen Point Guard haben sie im Kader, noch zumindest mit Tamir Blatt zum Beispiel. Und der Euroleague-Trend steht ja übrigens dem BBL-Trend entgegen. In der Euroleague ist eher, dass die Point Guards sehr groß gewachsen sind. Da passt er da natürlich hervorragend rein. Ich glaube, sein Ziel ist ja auch, sich in der Euroleague zu etablieren, und entsprechend könnte das dann auch klappen. Okay, so viel also zu Alba Berlin. Aktueller Stand, Mannschaft natürlich noch überhaupt nicht zusammengebaut, gibt aber trotzdem sehr viele Spieler, die noch Vertrag haben. Malte Delo, Johannes Diemann, Janni Wetzel, Smith und Soosman haben wir schon besprochen, die ja auch noch Vertrag haben, so sie denn nicht rausgekauft werden. Auch Gabriele Procida bis 2025 unter Vertrag. Also da gibt es schon noch ein gutes Grundgerüst von vielen, vorwiegend jungen Spielern, die aber vielleicht in so einen neuen Zyklus dann auch eintauchen könnten. Da sind wir mal gespannt, wo es da hingeht. Wir halten euch natürlich up to date, wenn es da weitere Verpflichtungen gibt. Apropos up to date, wenn ihr total up to date bleiben wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall Rupert und Robert auf Twitter folgen, wenn ihr das nicht sowieso schon macht, denn da gibt es immer die neuesten News dann direkt brühwarm rausgeknüppelt, und wir werden das hier dann für euch immer nochmal einordnen, inwiefern das dann Sinn macht oder auch nicht. Lass uns zum nächsten Team übergehen, das machen wir ein bisschen kürzer. Das sind die Würzburger. Die Würzburger sind mal wieder die Frühschützen der Liga, will ich es mal nennen. Robert, das ist nicht ungewöhnlich. Du hast letztes Jahr die Saisonvorbereitung für die Würzburger geschrieben. Ich glaube, du konntest schon Anfang Juli schon anfangen, weil der 12er Kader schon stand, oder?
Ja, ein ähnlicher Trend zeichnet sich auch dieses Mal ab, obwohl Würzburg natürlich extrem wichtige Spieler verloren hat. Cameron Hunt wird den Club verlassen, genauso wie Stan Whittaker. Klar, war zu erwarten nach diesen Leistungen. Aber sie haben sich schon wieder mit 5 Neuzugängen verstärkt, und das sind allesamt wirklich interessante Spieler und auch eben auch BBL-erfahrene Spieler. Und das ist für so ein Low-Budget-Team, wie es die Würzburg Baskets sind, schon ein Stück weit ungewöhnlich. Sie haben Max Ugray verpflichten können, einen sehr, sehr soliden deutschen Spieler, Vertrag bis 2025. Sie haben sich Javon Bass aus Göttingen geholt, auch bis 2025. Ein Stück weit unterschätzter Spieler, der aber, glaube ich, für den Zusammenhalt in einer Mannschaft wirklich wichtig ist. Und Otis Livingston, der in der zweiten Saisonhälfte bei Medi Bayreuth ja bewiesen hat, wozu er in der Lage ist. Also das Kollektiv, das Würzburg, das Krešo Lončar da zusammenstellt, ist wieder verheißungsvoll, denn vom Budget her wird Würzburg natürlich wieder nicht auf Rosen gebettet sein. Aber die machen früh im Sommer zumindest augenscheinlich einen guten Job.
Ja, insgesamt jetzt schon 9 Spieler im Kader. Phil Hartwig, der wieder fit wird, Colin Welp, der auch noch Vertrag hat, genauso wie Max Ugray, der frisch mit dabei ist. Übrigens, ich glaube, der zweitbeste scorende Big Man mit über 11 Punkten im Schnitt in der BBL vergangene Saison für die Heidelberger. Also da haben sie sich, fand ich, echt einen Big Point geholt. Felix Hoffmann haben sie verlängert. Das hatte, glaube ich, einer von euch beiden auch vorab schon veröffentlicht. Auch Sean Williams mit dabei, Javon Bass. Und dann, das finde ich auch interessant, mit Zachary Seljas einen Spieler wieder aus der Pro A geholt, der dort top performt hat, Rupert. Das haben sie ja bei Whittaker schon mal gemacht.
Ja, sehr guter Spieler. Also ich hatte kürzlich mit jemandem gesprochen über Pro A-Spieler, welche interessant sind. Und derjenige hat mir speziell 2 Spieler genannt, die jetzt beide in die BBL gewechselt sind. Der eine ist TJ Crockett, der für 2 Jahre nach Braunschweig gewechselt ist. Und der andere war Zachary Seljas, um den sich mehrere Teams wohl bemüht haben. Und da finde ich, hat Würzburg einen wirklich guten Fang gemacht. Ein sehr, sehr starker Spieler für sie. Ich glaube, an dem werden sie Freude haben. Und einen anderen scornenden Big Man bekommen sie ja womöglich noch die Tage mit Owen Klaassen.
Genau, das ist gerade aktuelles Top-Gerücht. Bei Oldenburg wurde er, glaube ich, schon verabschiedet, wenn ich es richtig weiß. Owen Klaassen soll wohl auf dem Einkaufszettel der Würzburger stehen. Da gab es erste Kontakte. Wir sind gespannt, ob das zustande kommt. Ich glaube, der dickste Fisch, den sie sich an Land gehalten haben, ist Sascha Filipowski als Coach, oder Robert?
Ja, was Sascha Filipowski in der vergangenen Saison aus diesem Team herausgeholt hat, war Wahnsinn. Deutlich über den Erwartungen. Gab ja auch schon hin und wieder mal Gerüchte, dass Sascha Filipowski den Verein vielleicht verlassen könnte, aber er scheint committed zu sein, das Projekt weiterzuführen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die Würzburger da jetzt präsentieren werden. Ich glaube, dieses kommende Saison wird man sie mehr auf dem Zettel haben, als es vielleicht im vergangenen Jahr der Fall war. Die Mannschaft ist auf jeden Fall spannend. Wenn jetzt wirklich noch Owen Klaassen dazukommt, ist das wirklich auf den großen Positionen mit Max Ugray und dem Center-Duo Klaassen-Hartwig wirklich eine Rotation, die sich nicht verstecken muss. Und ich glaube, mit Würzburg muss man wieder rechnen. Wie weit es natürlich gehen kann, ist schwer zu prognostizieren, aber das ist eine gute Mannschaft, die dort gebaut wird.
Und dann haben wir noch einen Abgang, den wir noch ganz kurz thematisieren wollen. Filip Stanic wird nicht weiterhin für die Würzburger spielen, ist damit für mich auf der Center-Position einer der heißesten, wenn nicht sogar, der heißeste ist er nicht, aber einer der heißesten deutschen Big Men, die gehandelt werden. Aktuell, hört man da irgendwas in die Richtung, wo es hingehen könnte, Robert?
Man hört, dass es mehrere BBL-Teams gibt, die Interesse an ihm haben, allerdings noch nichts, was sich jetzt konkret vermelden lassen würde. Also es wäre jetzt ein wildes Name-Dropping von Teams, die Interesse haben. Man kann ja mal schauen, bei welcher Mannschaft es noch keinen Center gibt, wo noch die deutschen Spots frei sind, wo er hinpassen könnte, aber Filip Stanic stehen wir mit einer ganz guten Wahrscheinlichkeit nächste Saison wieder in der BBL.
Ja. Ich sag's deswegen einer der heißesten Center, weil sonst so sehr viele deutsche Big Men gibt's ja nicht, die auch wirklich dann irgendwie performt haben. Mike Kessens und Leon Kratzer noch als Free Agents unterwegs. Da muss man auch schauen, wo es für die beiden hingeht. Und ansonsten noch Benedikt Turudic, aber sonst war es das eigentlich an Free Agents auf der Center-Position. Und das ist eigentlich eine Position, die man ganz gut auch mit deutschen Spielern ausstatten kann. Je nach Spielsystem dann natürlich am Schluss. Okay, das also zu den Würzburgern. Wenn es da, wie gesagt, irgendwelche News gibt, halten wir euch natürlich hier auf dem Laufenden. Und kommen dann jetzt noch zu ein paar größeren Transfers und Gerüchten, die so in der vergangenen Woche abgelaufen sind, wollen die kurz für euch thematisieren. Wir werden hier nicht alle Transfers von jedem Team bis oben hin thematisieren. Bei Ludwigsburg wären wir da, glaube ich, eine halbe Stunde lang dran. Zumindest mit der Erfahrung aus den letzten Jahren. Letztes Jahr war es da nicht ganz so, aber die Jahre davor. Naja, sei es drum. Tada zu Bamberg, finde ich sportromantisch. Mega, kann er den Bambergern noch weiterhelfen? Fragezeichen, Robert.
Ja, Ausrufezeichen, ganz klar. Und ich glaube, hier spielt nicht nur der basketballerische Aspekt auf dem Parkett eine Rolle, sondern eigentlich noch viel mehr der Aspekt der Identifikationsfigur. Ich glaube, das ist ein Punkt, der Bamberger Mannschaft im letzten Jahr gefehlt hat. Identifikation. Ein Spieler kommt jetzt zurück mit Carsten Tada, der eben im Bamberger Programm groß geworden ist, der für Breitengüßbach gespielt hat, der dann in Bamberg große Erfolge gefeiert hat, der sich wirklich für Freak City, den Begriff hat er geprägt, und da hat er sich wirklich den Allerwertesten aufgerissen. Und diese Tugenden alleine, wenn er zurückbringt, glaube ich, ist Bamberg ganz extrem geholfen.
Ja, ich frage auch deshalb, weil er mittlerweile ja auch nicht mehr der Allerjüngste ist, Jahrgang 88, wird also in diesem Jahr noch 35, kommt frisch von der Rücken-OP. Von daher wäre es ihm wirklich zu wünschen, nach diesen Stationen in Gießen, Ulm, Oldenburg, Bonn, jetzt also zurück nach Bamberg, dass er da nochmal einen bleibenden Eindruck im positiven Sinne hinterlässt. David Krämer geht ins Ausland. Robert, der beste deutsche Scorer. Du hast ihn auch ein bisschen intensiver verfolgt, weil du dich mit Braunschweig viel auseinandergesetzt hast für unser Magazin. Ist für die Bundesliga, glaube ich, schon ein Verlust, wenn der beste deutsche Scorer geht, oder?
Ja, total. Zumal er, wie ich fand, ein relativ einzigartiger Spieler war für den Deutschen. Ich mochte ihn immer ganz gern. Also einerseits, dass er sowieso ein sehr netter Kerl ist, und andererseits, weil er auch ein spielerisches Element reingebracht hat, was so auf deutschen Positionen selten zu finden ist. Also er ist ein purer Scorer, er ist ein Zocker, er ist athletisch, er hat wirklich ein Scoring aus von vielen Ebenen. Jemand, der sich seinen eigenen Wurf kreieren kann, das haben wir auf den deutschen Positionen doch eher selten, wo wir eigentlich nur wo wir häufig Spieler haben, für die kreiert wird. Und selbst wenn sie selber kreieren, dass sie dann häufiger für andere kreieren, aber oder nicht so krass ihr eigenes Scoring kreieren. Und das fand ich bei Krämer immer so außergewöhnlich und so spannend und gut. Und deswegen finde ich schon schade, dass die Bundesliga ihn verliert. Das ist die Frage, bei welchen Teams er sich angeboten hätte. Er ist natürlich schon jemand, der den Ball viel in den Händen braucht. Und die ganz großen Top-Teams kommen da Stand jetzt nicht in Frage. Auch mit seinen Erfahrungen, dass es bei den Bayern nicht so gut geklappt hat. Man muss ihm und seinem ganzen Team dahinter aber auch zugestehen, dass es extrem mutig war, ein Mann mit seiner Vita, der es versucht hat, in die NBA zu kommen, der bei den Bayern gespielt hat, für 2 Jahre nach Braunschweig zu gehen, zu einem Team, was als jährlicher Abstiegskandidat gehandelt wurde. Und der Mut hat sich ausgezahlt für ihn damit, dass er jetzt in die ACB wechselt, was auch sein Traum war. Also Italien und Spanien waren wohl schon seit Monaten die Optionen, die da genannt wurden. Und Murcia war auch ein Team, was immer mal wieder im Rennen war, und letzten Endes ist es Granada geworden. Und ich glaube, da kann er eine ähnliche Rolle wie in Braunschweig einnehmen, nur das mit einer wesentlich stärkeren nationalen Competition. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne. Einige waren ja so ein bisschen enttäuscht, geht er zum Tabellen 16. in Spanien, was ist das denn? Der wollte doch international spielen. Aber ich glaube, sportlich wird sich das für ihn auszahlen, weil er auch eine große Rolle haben wird. Und das in einer besseren Liga. Also es ist ein Quervergleich, den man nicht ganz so ziehen kann, aber trotzdem, den ich jetzt trotzdem ziehe. Justus Hollertz ist auch ein Jahr nach Spanien gegangen. Breogán hat da eine relativ große Rolle gehabt in der stärksten nationalen Liga Europas, ohne international zu spielen. Hat sich für ihn auch ausgezahlt mit seinem Wechsel jetzt nach Ljubljana. Und ich denke, bei Krämer wird es ähnlich sein, dass er da ein gutes Jahr spielen wird. Und ist auch, glaube ich, keine Entscheidung, die primär finanziell getrieben ist, sondern die wieder mindestens einen gleich großen sportlichen wie finanziellen Aspekt hat.
Mhm. Zwei Gedanken, nur ganz kurz dazu. CB Granada ist eine Mannschaft, du hast gesagt, Tabellen 16. Also ungefähr so das Pendant zu Braunschweig in Deutschland. Soll eine Mannschaft sein, wo die Organisation drumherum ein bisschen hektisch ist, ist mal nett formuliert. Aber wenn man sich dann da...
Das ist in Braunschweig ja nicht der Fall.
Das stimmt. Ja. Aber ich meine nur eine Mannschaft, die auch eher unten mitspielt, wo du dann aber auch als so ein Spieler viele Würfe bekommst, wo du als so ein Spieler das Spiel dann auch an dich reißen kannst und natürlich auch mit Statistiken glänzen kannst. Wenn jetzt Krämer, keine Ahnung, für Alba gespielt hätte, hätte er nicht halb diese Statistiken auflegen können, die er jetzt da bei Braunschweig produziert hat. Und Nummer zwei, das ist aber, glaube ich, ein abendfüllendes Thema, deswegen will ich das nur ganz kurz anschneiden. Wenn solche Spieler aus der Liga rauswechseln in eine andere Liga, gerade deutsche Spieler, geht das immer einher mit einem allgemeinen Verlust des spielerischen Levels, weil du einfach nur eine begrenzte Anzahl an deutschen Spielern hast, die auf dem Level sind, und wenn die dann die Besten davon weggehen und die Neuen, die nachkommen, aber nicht auf dem Niveau sind, dann ergibt sich das von selber, dass die BBL da wahrscheinlich nicht nur wegen David Krämer, sondern auch wegen ein paar anderen Wechseln vielleicht ein Stück weit absacken wird nochmal im Spitzenniveau. Aber das, wie gesagt, abendfüllendes Thema, können wir mal einen extra Podcast dazu machen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine spannende Diskussion. Schreibt uns dazu auch gerne, wenn ihr dazu eine Meinung habt, wo es dann hingehen könnte. Dann haben wir noch einen Wechsel, den wir mit euch thematisieren wollen. Robin Amaze nach Rostock mit der Perspektive, vielleicht international spielen zu können, oder? Das dürfte eine große Rolle gespielt haben.
Ja, bestimmt. Also der zweite Teil der Braunschweiger Flügelzange verabschiedet sich ebenfalls. Ist ein Statement-Transfer für die Rostock Seawolves. Keine Frage. Also der Aufsteiger jetzt gut in der Liga etabliert und sich dann den Robin Amaze zu sichern mit einem 2-Jahres-Vertrag bis 2025 ist für einen Standort wie Rostock auf jeden Fall mal eine Ansage. Und ich glaube, Rupert war es, der ja von Jens Hakanowitz, dem sportlichen Leiter der Rostock Seawolves, erfahren hat, dass auf jeden Fall, wenn sich die Möglichkeit ergibt, international gespielt werden soll. Steht noch nicht fest, in welchem Wettbewerb. Ich glaube, das wäre für die Rostocker jetzt auch primär erst gar nicht so wichtig, sondern sich überhaupt erstmal nach so kurzer Zeit schon international präsentieren zu können, macht einen auf dem Spielermarkt natürlich interessanter. Und Robin Amaze ist ein erstes Anzeichen dafür, in welche Richtung es für die Rostocker in der Offseason gehen kann.
Ja. Also, das mal unsere Transfers, die wir heute besprochen haben. Jetzt gibt's gleich noch die Tissot Overtime. Davor aber nochmal der Hinweis, dass wir jetzt höchstwahrscheinlich so ein bis zweimal pro Woche, eher zweimal pro Woche rauskommen werden und für euch den Transfermarkt da aufrollen wollen, weil es passiert dann ja doch sehr viel und das dann wöchentlich zu machen, ja, wir sagen, wir arbeiten im Sommer dann, dass die nächste Saison noch besser läuft, ne? Wie es die Profis auch machen, die jetzt schwitzen für die nächste Saison. Von daher sind wir dann für euch unter der Woche höchstwahrscheinlich wieder da in Richtung Ende der Woche, um euch da, also Donnerstag, Freitag, irgendwie sowas, um euch dann da die neuesten Transfers zu präsentieren und dann wie immer ein Team in den Mittelpunkt zu stellen, wo wir ein bisschen genauer drauf eingehen möchten. Am Schluss, Jungs, noch die Tissot Overtime und da haben wir heute die Women Eurobasket. Wir haben einen neuen Europameister, wir haben neue Europameisterinnen und die sind es zum allerersten Mal geworden. Team Belgien, Rupert. Krass, oder?
Vom rein Basketballland her krass. Wenn man aber die ganze EM so ein bisschen anschaut und wie sie dominiert haben in der Vorrunde schon, dass sie die beste Spielerin individueller Art in ihrem Kader haben, dann schließt sich so ein bisschen der Kreis. Aber klar, also Belgien, Basketball-Europameister, ist jetzt nicht das, was man erwarten würde, wenn man jetzt so mit normalen Basketballfans sprechen würde.
Ja, letztes Viertel.
Und tatsächlich die immer gewinnenden Spanier mal in einem Wettbewerb geschlagen.
Wollte ich gerade sagen. Letztes Viertel im Finale mit 21 zu 10 gewonnen, dadurch den Turnaround geschafft gegen Team Spanien, die eben nicht bei den Männern und bei den Frauen Europameister geworden sind, sondern nur bei den Männern. Die Frauen sind da Zweite geworden. Aber trotzdem ein tolles Spiel, ein super toller Wettbewerb. Auch cool, dass es übertragen wurde, vor allem die deutschen Spiele. Die deutschen Frauen sind Platz 6 geworden. Robert, auch das ist eine große Überraschung. Wir hatten das ja vor dem Turnier schon mit Marie Gülich, auch währenddessen mit Svenja Brunkhorst thematisiert. Das ist ein Mega-Ding.
Ja, absolut. Das ist das beste Ergebnis seit
1997, ja.
26 Jahren, das beste Abschneiden. Ich glaube, wir können der deutschen Nationalmannschaft wirklich nur gratulieren. Sie haben begeisternden Basketball geboten. Sie haben mitreißende Spiele geboten. Sie haben alle Spiele, die sie gewinnen mussten, in Anführungszeichen, gewonnen. Knapp, wirklich mit Crunch-Time-Siegen, also dieses Platzierungsspiel gegen die Tschechinnen mit dem Buzzerbeater von Leo Fiebig zur Verlängerung und dann dem Sieg eben noch in der Overtime, glaube ich, war dann wirklich nochmal das i-Tüpfelchen auf diesem Turnier. Auch wenn es jetzt im letzten Spiel gegen Serbien nicht mehr ganz so rund lief, unterm Strich, glaube ich, wirklich ein richtig, richtig gutes Turnier der deutschen Mannschaft, auf dem sich aufbauen lässt. Und das Allerwichtigste, die Quali zur Olympia-Qualifikation ist geschafft. Also der Traum von Olympia darf weiterleben.
So ist es. Da werden wir euch dann auch unter der Woche höchstwahrscheinlich nochmal einen Nachklapp liefern zur EM, wie das Ganze dann aus deutscher Sicht lief. Da könnt ihr euch dann überraschen lassen. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Geht vielleicht selber mal Basketball spielen, so wie Rupert das heute gemacht hat.
Bei 28 Grad.
Immerhin. Wäre zu empfehlen, oder?
Ja, macht Spaß. Nur genug Wasser mitnehmen, kann ich empfehlen.
Genau. Und außerdem läuft gerade noch die U19 Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, ich weiß selber gar nicht ganz genau. Aber wenn man unbedingt Basketball gucken will, dann findet man schon noch was, was man gucken kann. Auch wenn jetzt die Eurobasket der Frauen vorbei ist. Und wir sind natürlich auch für euch da. Zwar könnt ihr uns nicht sehen, aber zumindest hören. Transfer-Update gibt es dann.
Das mit dem Sehen wolltest du doch auch wieder machen, ne?
Bitte?
Das mit dem Sehen wolltest du doch einführen.
Ja, genau. Das können wir dann mal gucken. Macht's gut. Danke, Jungs. Und wir hören uns unter der Woche wieder. Bis ganz bald. Macht's gut. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Ciao.